Test, Test. 1, 2, 3. Whoopity-boo, whoopity-boo. Blut ist im Schuh, Schuh. Der Schuh ist zu klein. Die rechte Braut sitzt noch daheim. Ich hab ein knallrotes Gummiboot. Und dieses Gummiboot ist knall. Yeah. Guten Morgen, everyone. Bei mir ist es 9.15 Uhr. Bei euch wird es Freitag 12 Uhr sein. Ja, und die erste Frage, die ich mir immer stelle, wie geht es mir? Aber interessiert euch das wirklich?
Real Talk.
Wir reden jetzt hier wirklich mal Klartext. Wenn ihr mich auf der Straße treffen würdet und ihr mich fragen würdet, hey, wie geht's dir? Und ich... mir geht's so schlecht. Mein Mann hat sich getrennt. Meine Kinder sind gemein zu mir. Und mir geht's wirklich. Ja, möchtet ihr das wirklich wissen? Man sagt doch wirklich immer, ja gut, und dir? Das ist doch mittlerweile einfach so eine Floskel geworden. Geht es uns wirklich darum zu erfahren, wie es dir geht? Ich meine, ich kriege ja schon wirklich liebe Nachrichten von euch mit der Frage, wie geht's dir wirklich? Denn es ist nicht so ehrlich gemeint, oder? Selbst im Englischen sagt man, how are you? Yeah. Und eigentlich ist es ja sowas wie, hallo, ja, ich bin hier, yo, und du? Also da geht's ja gar nicht wirklich darum, wie es dir wirklich, wirklich geht. Ich erzähle euch jetzt mal, meine lieben Freunde, meine lieben Alten, Neuen und alle, die mir gerade zuhören da draußen, ob Freunde oder nicht, ob du dazugehören willst oder nicht, wie es mir wirklich geht. Und das zu erfahren, war gar nicht so einfach. Denn die Frage habe ich mir gestern... Okay, ich muss kurz zurückspulen. Die Frage habe ich mir gestern. Nein. Wir sind am Wochenende im Harz gewesen, denn ich hatte Geburtstag. Ja, ich durfte meinen 34. Geburtstag feiern. Diesmal keine große Party oder so, sondern ich habe mir ein kleines Tiny-Häuschen gebucht. Okay, lass uns mal so sagen, so klein war es gar nicht. Ich war richtig erschrocken und dachte mir, Mensch, hier passt aber viel rein. Und wir waren im Harz wandern, denn das habe ich mir gewünscht. Und ja, mein Mann, obwohl der gar keinen Bock drauf hatte, und meine kleinen Kinder sind 10 Kilometer mit mir gewandert. Hört sich jetzt im ersten Augenblick nicht viel an, aber hey, meine Kinder sind 3 und 5 Jahre alt, ne? Und ich bin wahnsinnig stolz auf sie. Ja, und dann sind wir Sonntag, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, gegen 18, 19 Uhr wieder zu Hause angekommen. Und Montag musste ich direkt zur Immuntherapie. Schande auf mein Haupt. Am Sonntag, wir hatten nichts mehr im Kühlschrank. Meine Kinder mussten... glutenfreies Toastbrot, was noch von mir da drin lag, was ich total eklig finde. Und mit Nutella essen, weil wir wirklich einfach nichts mehr im Kühlschrank hatten. Das hat mir richtig leid getan. Ich dachte so, oh mein Gott, bin ich eine Rabenmami. Aber nein, sowas kommt halt vor, ne? Also ich glaube, jeder hat sowas schon mal erlebt, dass der Kühlschrank einfach leer war. Und vor allem gerade, wenn man von einem Kurztrip, von einem Urlaub wiedergekommen ist, ja... da muss halt mal das Nutella-Stühlchen her. Auf jeden Fall saß ich gestern bei der Immuntherapie und irgendwie hatte ich gestern schon so ein flaues Gefühl im Magen und dachte mir so, gut. Jetzt nach der Immuntherapie zu Hause angekommen, sind mir ständig die Augen zugefallen und ich wollte einfach nur schlafen. Aber der mich jetzt schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ich, kann nicht schlafen. Es ist die Hölle. Ich weiß nicht, wenn ihr Tipps habt oder Tricks, wie ich endlich schlafen kann, außer mir eine Bratpfanne über den Kopf zu ziehen, schreibt mir gerne auf Instagram. Da heiße ich Cancer Traveler. Ich weiß nicht mehr. Ich kann einfach kaum noch schlafen. Ich bin fix und foxy. aber trotzdem gut gelaunt und dann musste ich noch einkaufen gehen. Ja, ging halt nur zu Fuß, weil Auto darf ich ja nicht fahren, aufgrund der Medikation. Und dann laufe ich da und dachte mir so, ja, wie geht's mir eigentlich? Und ganz ehrlich, ich konnte die Frage nicht beantworten. Irgendwie war mir ein bisschen schwummelig. Ich hatte das Gefühl, als würde so eine große Hand von oben auf mich drauf drücken. Aber ich konnte noch alles sehen, ich konnte alles hören. Ich bin gerade ausgelaufen, also so schwindelig konnte mir ja denn doch nicht sein. Und dachte ich, ja, wie geht's mir eigentlich, ne? So psychisch gesehen ging es mir ganz gut nach dem Kurztrip. Aber ich war trotzdem fix und foxy. Ich konnte die Frage selber nicht beantworten. Also, wenn ihr fragt, wie geht's dir? Meint ihr es denn wirklich so? Oder wollt ihr eigentlich nur ein, ja, natürlich, mir geht's gut und wie geht's dir? Und ist es für euch nur eine Floskel oder ist es für euch eine ernst gemeinte Frage? Sagt mir da gerne mal Bescheid, ne? Heute geht's um Hilfe. Es geht um Wut, Trauer, Freude. Wie kann man die in Hilfe verpacken? Wie kann man sagen, hey, mir geht's nicht gut. Ich brauche eure Hilfe. Traut man sich das sozusagen? Bei wem sagt man das? Und also ich muss sagen, im letzten Jahr, wir hatten kaum Hilfe. Also eigentlich waren wir, also mit wir meine ich immer meinen Partner, mich und meine zwei kleinen Rabaukels, auf uns alleine gestellt. Und es war hart. Es war nicht so, wie wir es nach außen getragen haben, total einfach. Und ach ja, wir lachen halt mal darüber, wenn mein Mann mich zur Toilette tragen musste, ne? Ich habe doch, dieses Jahr war es, habe ich das allererste Mal um Hilfe gebeten. Und da konnte ich nicht mehr. Das war der einzige Moment, wo es mir wirklich, wirklich schlecht ging. Wann habe ich jetzt das erste Mal um Hilfe gebeten? Wie es aussah und ob es da wirklich um mich ging, erfahrt ihr heute in der Folge, im heutigen Kapitel Hilfe. Ich habe euch ja jetzt schon erzählt, dass ich einmal um Hilfe gebeten habe. Aber wie es dazu gekommen ist, erfahrt ihr später und nicht jetzt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was ist für euch einfacher, Hilfe anzunehmen oder um Hilfe zu bitten? Ich dachte eigentlich, wäre es voll logisch, dass das schwieriger ist, um Hilfe zu bitten. Aber für euch war es gar nicht so einfach. Das war so 60-40, würde ich sagen. Aber danach habe ich euch gefragt, wie ihr es gemacht habt. Und die liebe Katharina, ich verlinke sie euch wie immer in den Shownotes, hat mir so viel Kenntnis darüber gegeben und wirklich tolle Tipps und Tricks, die ihr vielleicht auch mitnehmen könnt. Ich habe mir da ein paar rausgezogen. Ich bedanke mich schon einmal im Voraus bei dir, Katharina, für deinen lieben Input. Ich habe was dazu gelernt und ich glaube, unsere Zuhörer können von dir auch noch etwas lernen. So, meine liebe Katharina sagt, Hilfe annehmen ist nicht einfach, aber lernbar. Ich will niemanden zur Last fallen. Das geht schon. Ich bin stark. Das waren meine Gedanken, wenn es darum geht, Hilfe anzunehmen. Und dennoch musste ich mir eingestehen, dass ich körperlich nicht mehr alles alleine schaffen kann. Mein Körper und unsere Kinder sollen die volle Aufmerksamkeit bekommen. Alles andere ist zweitrangig. Darum entschieden mein Mann und ich, uns eine Reinigungskraft zu suchen, die einmal die Woche die Boden und das Badezimmer putzt. Es war mir nicht wohl dabei und ich fühlte mich irgendwie minderwertig, weil ich das nicht mehr selbst machen konnte oder wollte. Und trotzdem hat es mich enorm entlastet. Mein Arzt hat mir dafür eine Verordnung geschrieben und die Krankenkasse hat den größten Teil der Ausgaben übernommen. Hut ab, Katharina, ich hab's nicht gemacht. Ich finde es total toll Und wir wollten es auch bei der Zweitdiagnose machen. Bei der ersten habe ich gesagt, nein, ich schaffe das, meine Schuhe alleine wegzumachen. Aber bei dieser Zweitdiagnose wollten wir es wirklich machen. Wir haben es zeitlich nicht hingekriegt, weil es so schnell losging. Und bei der Erstdiagnose hatte man uns gesagt, ja, viel Glück dabei. Es wird keine Hilfskraft in ihrer Umgebung geben. Die sind alle eingespannt, ausgebucht. Ja, können sie sich, können sie lange drauf warten. Zu Katharina zurück. Zudem wusste ich bereits aus der Krankengeschichte meiner Zwillingsschwester, dass sich das Umfeld gern nützlich zeigt, damit sie aus ihrer eigenen Ohnmacht herausfinden. Darum habe ich mir jegliches Hilfsangebot von Angehörigen und aus dem Bekanntenkreis notiert. Oft haben sie konkret gesagt, was sie tun könnten, die Betreuung der Kinder für eine gewisse Zeit übernehmen, war das häufigste Angebot. Unsere Kinder waren zu diesem Zeitpunkt bereits an 2 Tagen fremdbetreut und ich konnte die Infusion auf einen dieser Tage legen, was die Planung um einiges erleichtert hat. Ja, Wahnsinn.
Achtung, Achtung, Eilmeldung.
An alle Angehörigen, das ist doch mal ein super Tipp für euch. Vielleicht bringt er uns in der Zukunft weiter. Nicht nur Hilfe anbieten, sondern genaue Vorstellungen äußern mit: Ich koche gern für dich, ich kann immer donnerstags die Kinder vom Kindergarten abholen, etc. pp. Eine tolle Möglichkeit für Betroffene. Ich werde mir diese Idee auf jeden Fall merken. Als mir dann klar war, wie die nächsten 6 Wochen, die ersten 4 Zyklen Chemotherapie ausschauten, startete ich eine Doodle-Umfrage und schickte diese an all die Menschen, die ihre Hilfe angeboten haben. Ich wusste, dass ich auf einen Fahrdienst angewiesen bin, weil mein Mann sehr stark in seinem Job eingebunden war und nicht alles übernehmen konnte. Ich wollte ihm auch nicht zusätzlich zur Last fallen. Es gibt gesetzlich, nochmal kurz von mir, eine Regelung, die besagt, dass der Arbeitgeber, wenn der Angestellte einen Pflegebedürftigen im Umfeld hat, gerade was die Familie betrifft, für 6 Monate freistellen kann und ihm ist das überlassen, ob er das finanziell unterstützt mit weiteren Gehaltsauszahlungen oder ob die Gehälter eingestampft werden. Aber diese Möglichkeit gibt es auch und wenn ihr einen tollen Chef habt, zieht ihn euch ran und versucht mit ihm ein offenes Gespräch zu führen. Es müssen ja keine 6 Monate sein, aber vielleicht in der Zeit, wo die Chemotherapie ist, dass ihr in der Zeit vielleicht Homeoffice machen könnt, um eurer Frau oder euren Angehörigen beiseite zu stehen. Ich wollte ihm auch nicht zusätzlich zur Last fallen. In der Doodle-Umfrage wurde ich konkret: Zeiten für die Hinfahrt der Chemotherapie, Zeiten für die Rückfahrt von der Chemotherapie, zusätzliche Betreuung unserer Kinder, falls es mir nicht gut gehen sollte, Mittagessen zubereiten am Chemotag und den darauffolgenden 3 Tagen. Jeder war eingeladen, sich dort einzutragen, wo er oder sie möchte und kann, und niemand musste es tun. Es gab mir die Freiheit, meinem Umfeld diese Verantwortung selbst zu übertragen. Ich erstellte daraus einen Plan und informierte meine Helfer und Helferinnen 1-2 Tage im Voraus, ob ich das Angebot annehmen muss oder ob ich es selber schaffe. Wer sich eingetragen hat, hat sich auch an die Abmachungen gehalten. Das ist ein Hut ab an deine Angehörige, weil oft heißt es ja so, man erlebt es ja bei Umzügen, dass immer ganz viele sagen, hey, ich bin dabei, ich helfe dir, und nachher steht man mit gepackten Kisten alleine da und weiß gar nicht, wie man den Umzug meistern soll. Bei ihr gab es auch 2-mal eine Situation, in der etwas dazwischen kam. Aber das war nicht so schlimm, weil ich nach der Doodle-Umfrage wusste, an wen ich mich sonst wenden konnte. Vor den 12 weiteren Chemotherapienzyklen startete ich erneut eine Doodle-Umfrage. Da selektierte ich selbst bereits, wen ich anfragen möchte. Denn nicht jeder ist geeignet, mich nach der Chemotherapie mit Matsch im Kopf nach Hause zu bringen. Oft fühlte ich mich gezwungen, Konversationen zu machen, was ich in dem Moment aber nicht konnte. Und Katharina, es ging dir nicht nur so. Ich habe spezielle Fahrer, Fremdfahrer gehabt und mit denen habe ich mich auch gut verstanden. Ich saß immer vorne und dann, als es mir so schlecht ging, hatte ich wirklich mit meiner Tüte in der Hand, habe ich mich nach hinten gesetzt und mein Fahrer hatte mich nach Hause gefahren. Und beim nächsten Mal meinte er, wie schockiert er war, mich so zu sehen, weil ich sonst immer ja so eine kleine Quatschnase war, meine Worte jetzt. Und in dem Moment hat er gesehen, wie schlecht es mir wirklich ging. Denn die Menschen sehen dich als kranke Person, damit meine ich jetzt uns alle, die jetzt hier zuhören, die krank sind, oft immer nur in den Augenblicken, wo es uns einigermaßen gut geht. Klar, wir haben vielleicht keine Haare mehr auf dem Kopf, aber das können wir retuschieren, indem wir ein Kopftuch tragen, indem wir eine Perücke aufsetzen oder auch zu unserer Glatze stehen. Das macht uns aber nicht zu einem kranken Menschen an sich. Aber diese Momente, wenn man da liegt und nicht mehr kann, das sind die Momente, wo man uns sehr selten sieht. Und damit müssen Angehörige auch erstmal klarkommen. Auch nahm in dieser Phase die Bereitschaft deutlich ab, mich und meine Familie zu unterstützen. Die Betroffenheit war nicht mehr so groß, das eigene Leben spielte weiter. Trotzdem fand ich noch genügend Hilfe für die Planung meines Alltags. Nach der Operation hat mir meine Mama mit der Wäsche und dem Kochen geholfen. Darüber war ich sehr, sehr dankbar. Danach verfiel ich wieder in das alte Fahrwasser und mutete mir selber viel zu viel zu. Ich glaube, da Katharina, bist du nicht die Einzige. Ich glaube, das tun wir fast alle, dass wir uns zu viel zumuten, auch in dem Glauben, dass die Gesellschaft das von uns verlangt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, nicht die Gesellschaft verlangt es, sondern ich selber. Rückblickend wünschte ich mir, dass ich weiterhin die Hilfe in Anspruch genommen hätte, denn ich war noch lange nicht über dem Berg. Meine Freundinnen konnten mich nicht so gut unterstützen, da sie selbst kleine Kinder hatten und beruflich eingebunden waren. Das habe ich manchmal bedauert, denn gerade die Fahrten zurück nach der Chemotherapie zeigten meinem Umfeld klar und deutlich, wie schlecht es mir danach ging. Das Verständnis war bei diesen Personen deutlich größer als bei meinen nächsten Freunden. Das ist gerade das, was ich angesprochen habe, ne? Ich hatte auch eine Freundin, die hatte, wir hatten Spieleabende und so während der Ersterkrankung, aber wirklich nur in meinen lebenden Wochen. Die, die mich jetzt ja auch schon länger verfolgen, wissen, meine toten Wochen waren die Wochen, in der ich die Chemotherapie hatte, weil bei der Erstdiagnose ging gar nichts mehr. Und die lebenden Wochen waren die paar Tage, die ich dazwischen hatte, meistens waren es nur so 2 Tage, wo es mir dann so einigermaßen ging. Und natürlich wollte ich die halt für mich irgendwie auch schön nutzen. Also setzte ich mir die Perücke auf, bereitete Spieleabende zu Hause vor, jeder brachte was mit. Und ich lachte und ich konnte irgendwie wieder ich sein. Aber danach verfiel ich halt auch wieder für die nächsten Tage kraftlos ins Bett, in so eine Art Loch fiel ich da. Und als diese Freundin mich dann nach meiner Mastektomie im Krankenhaus besuchte, meinte sie zu ihrem damaligen Freund, Wahnsinn, Jeannie schaut ja wirklich richtig krank aus. Und er meinte zu ihr, ja, sie ist ja auch schwer krank. Und also für ihn war es so, ja, logisch, ne? Und für sie war halt geschockt, weil sie mich halt so noch nie gesehen hatte. Hilfe annehmen ist heute noch eine Herausforderung. Das Pflichtgefühl kann ich noch immer schlecht abschütteln, was ich mit der Fatigue jedoch täglich lernen darf, erzählte mir Katharina. Ich möchte Mut machen, sich anderen mit der Schwäche zuzumuten, denn daraus können wunderbare neue und tiefe Verbindungen entstehen. Ja, das stimmt. Auch wenn es bei mir nur ein Fahrer zum Beispiel ist, ne? Der hört halt täglich meine Geschichten und wir sind jetzt auch nicht Best Buddies, aber irgendwie hat man dazu eine andere Verbindung. Und ich merke zum Beispiel auch, und mein Mann und mich hat es halt auch viel, viel näher zusammengebracht. Wir haben Sachen von dem anderen erfahren, die wir sonst niemals erfahren durften. Und bei mir ist es auch so, dass Freundschaften oder auch das familiäre Umfeld sich wenig um mich kümmern. Jetzt kommen wir zu der einen Sache, wo ich um Hilfe gebeten habe. Und das war, wo ich nicht mehr konnte. Es ging zum größten Teil gar nicht um mich, denn hier geht es ja auch um Angehörige. Und meinem Mann ging es nicht gut. Der kam nach Hause und hat gezittert und ich habe ihm sofort angesehen, wir müssen ins Krankenhaus, ne? So packte ich die Kinder ein, mein Mann an die Seite und zu dem Zeitpunkt stand ich unter zusätzlicher Tablettentherapie zur Chemo und zur Immuntherapie. Und diese Tablettenform habe ich überhaupt nicht vertragen. Es ist auch eher ein neueres Medikament auf dem Markt. Ich habe mich davon nur übergeben, hatte zitternde Beine, konnte kaum laufen, würde ich sagen. Klar, ich habe meine Meter absolviert, aber nicht wie es so ein normaler Mensch tut, sondern als wenn man gerade neu laufen lernt, ne? Aber ich musste funktionieren in diesem Moment und habe dann meinen Mann ins Krankenhaus gefahren, da habe ich die Oma angerufen und habe sie gebeten, die Kinder abzuholen, weil, also ob es möglich ist, dass sie die Kinder abholt und dann sind die auch eine Nacht geblieben. Bei meinem Mann hatte man den Bluthochdruck festgestellt, der war sehr, sehr hoch, da musste er eingestellt werden. Dann waren wir danach zu Hause. Ach nee, wir waren halt noch im Krankenhaus und als dann meine Kinder abgeholt waren, musste ich mich im Krankenhaus übergeben. Ich saß da, also der Wartebereich war mir zu voll, da waren einige Menschen und ich saß dann quasi im Eingangsbereich, nicht im Wartezimmer, sondern im Eingangsbereich und musste mich da die ganze Zeit stützen. Und ich dachte, nee, ich habe die ganze Zeit gesagt, Jeannie, du reißt dich jetzt zusammen, es geht jetzt nicht um dich, es geht jetzt um deinen Lieblingsmenschen und du musst jetzt funktionieren. Als wir denn zu Hause waren, lagen wir nur auf dem Sofa. Ich dachte mir so, shit, wie soll das weitergehen? Wie soll ich mich jetzt in diesem Zustand, wenn es meinem Mann schlecht geht und gleichzeitig mir um meine Kinder kümmern? Dann habe ich mich am nächsten Tag 8-mal übergeben, obwohl ich die Medikamente schon nicht mehr genommen habe, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr. Und habe dann das erste Mal für mich persönlich um Hilfe gebeten. Klar, ich habe davor schon um Hilfe gebeten, dass mein Mann die Unterstützung kriegt oder wir die Unterstützung bekommen wegen der Kinder abholen. Aber da war dieser Zeitpunkt, wo ich mich gegen die Medikamente entschieden habe und für das Funktionieren, weil es ging nicht mehr. Ich hätte mich in diesem Moment nicht um meine Kinder kümmern können und gleichzeitig um meinen Mann, der gerade auf Hilfe angewiesen war, und musste um Hilfe bitten. Und zum Glück habe ich die auch bekommen. Da bin ich meiner Schwiegermama sehr, sehr dankbar. Ich weiß nicht, ob sie es hört. Da noch mal ein ganz, ganz großes Herzchen für sie. Und ich glaube, das hat uns auch als Schwiegertochter und Schwiegermama dieser Moment wieder näher zusammengebracht, weil sie dadurch auch viel besser verstehen konnte, wie es mir geht und vor allem, wie es uns als Paar ergangen ist. Und ja, deswegen müssen wir transparenter reden. Deswegen mache ich diesen Podcast für euch, für die Betroffenen, die mir ihre Geschichte erzählen können. Und Katharina hat hier so Großartiges geleistet. Ich habe so viel dazu gelernt. Bei Doodle-Anfragen kenne ich nur so von Party-Anfragen. Wer bringt welchen Salat mit? Dass nicht alle mit dem Thermomix den gleichen Salat zaubern. Sondern, ja, so eine Doodle-Umfrage kann uns auch Hilfe schenken und Hilfe abnehmen. Und das ist so wertvoll. Auch wenn wir schon mitten in der Thematik stecken, kommen wir jetzt zur Vorlesestunde. Hilfe, was ist das eigentlich? Alle sprechen davon, dass sie einem doch helfen würden wollen oder können. Doch was verbirgt sich genau hinter dieser Definition von Hilfe? Schaut man im Wörterbuch nach, bedeutet das Wort helfen, tätig werden, zu jemandes Unterstützung. Welcher Part erscheint euch einfacher, um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen? Ich kann euch sagen, dass ich es nicht weiß. Und ich glaube, ihr auch nicht, ne? Nach der Instagram-Umfrage. Ich war nie der Typ Mensch, der um Hilfe bittet. In früheren Zeiten musste ich lernen, alles selber zu regeln. Und wenn es Problematiken gab, habe ich einen Weg gefunden, sie zu lösen. Auch wenn es für den einen oder anderen vielleicht nicht immer der richtige Weg war. Es war mein Weg. Ihr steht irgendwo am Straßenrand, mitten auf einer Landstraße in der Morgendämmerung. Um pünktlich um 6 Uhr auf der Arbeit zu erscheinen, seid ihr dieses Mal schon eine Viertelstunde eher als sonst losgefahren. Und da hört ihr was knallen. Na super, jetzt ist euer Reifen auch noch geplatzt. Ihr zückt euer Handy, doch ihr habt keinen Empfang. Was tut ihr jetzt? Ich würde den nächsten Autofahrer, der mir über den Weg läuft, um Hilfe bitten oder die nächste Tankstelle aufsuchen. Doch wieso ist es in so einer Situation so viel einfacher, um Hilfe zu bitten, als wenn man, wie ich, im Badezimmer auf dem Fußboden liegt und es aus eigener Kraft nicht mehr hochschafft? Als ich mir diese Frage stellte, kam ich auf 2 mögliche Antworten. Zum einen waren es Fremde, egal was sie über mich dachten würden, ich würde sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Sollen sie doch denken, dass das kleine Blondchen zu blöd zum Autofahren ist. Es ist mir egal. Doch würde ich wissen, dass die Menschen, die ich lieb habe, so über mich urteilen würden, würde es mich verletzen. Die zweite Möglichkeit ist die, dass ich mich nicht gerne verletzlich zeige. Das sind Glaubenssätze, die sich in meiner Kindheit und Jugend stark eingeprägt haben. Ich habe in den letzten 4,5 Jahren meine Krankheitsgeschichte genau einmal um Hilfe gebeten und das war erst vor kurzem. Ich sage euch was, es war gar nicht so schwer und eine große Last wurde mir durch nur eine einfache Frage abgenommen. Was soll im schlimmsten Fall passieren, außer dass die gefragte Person mit Nein antwortet? Wir betiteln dieses Wort Nein als ein negatives Gefühl, doch es kann so wertvoll für uns sein. Es kann uns frei machen, frei von Verpflichtungen, die eigentlich keine sind, frei von Ärzten, wo man sich nicht verstanden fühlt und frei von etlichen Rechtfertigungen, die man jeden Tag führt. Lasst uns das Wort Nein in Zukunft nicht als eine Entscheidung gegen euch ansehen. Falls ihr allgemein Hilfe benötigt, es gibt verschiedene Anlaufstellen und Hotlines, die einen weiterhelfen können. Man ist nie alleine, auch wenn man sich von den wichtigsten Menschen im Leben alleingelassen fühlt. Wenn ihr seht, dass jemand Hilfe benötigt, reicht ihm oder ihr einfach die Hand. Es tut nicht weh. Was weh tut, sind Sprüche wie: Wieso willst du einen perfekten Haushalt? Lass die Dinge doch einfach liegen. Der Krebs ist doch nicht gefährlich. Der von meinem Schwiegervater war viel, viel schlimmer. Ist doch nur Brustkrebs. Auch wenn sie einem diese Ängste nehmen sollten, bewirken diese Sätze genau das Gegenteil. Zum einen fühlt man sich nicht ernst genommen. Zum zweiten kann man keinen Krebs der Welt miteinander vergleichen. Selbst der eigene Körper zeigt einem bei der gleichen Erkrankung ein anderes Sein. Ich spreche aus Erfahrung, denn ich bin jetzt das zweite Mal an Krebs erkrankt. Und bei mir waren beide Chemos komplett unterschiedlich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass eine besser oder schlechter war. Sie waren einfach komplett anders. Meine erste Erkrankung lässt sich in kaum einer Art und Weise mit der zweiten Krebsdiagnose miteinander vergleichen. Es gab eine ganz liebe Patientin. Sie traute sich anfangs gar nicht, ihre Problematiken bezüglich der Erkrankung mit uns zu teilen, weil sie im Gegensatz zu uns anderen Patienten ihre Haare behalten durfte, sich nicht übergab und ihr Leben so gut es ging fortsetzen konnte. Doch ihre Gefühlswelt sah ganz anders aus. Sie trug die gleichen Ängste wie wir und nur, weil sie ihre Optik behalten durfte, war sie nicht weniger krank. Bei uns konnte sie sich letztendlich fallen lassen und ich bin sehr dankbar über meine Chemo-Buddies von der Ersterkrankung, sie kennenlernen zu dürfen und dass wir unsere Gedanken und Gefühle miteinander teilen konnten. Bei der Zweiterkrankung erlebte ich einige unschöne Dinge. Das half mir allerdings, bei mir selber zu bleiben. So lernte ich meine Gefühle und Auswirkungen auf den Körper besser kennen. Ich brauchte nicht die vielen Freunde, die tollen Zeitmenschen, die meine Zeit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verschönert haben. Diesmal brauchte ich mich und die Zeit mit mir selbst. Ich glaube, wenn man selber weiß, was man wert ist und was man möchte, es ist viel einfacher zu kommunizieren, was man braucht und was vielleicht einem auch verletzt hat vom Gegenüber. Ich bin noch in der Lernphase, herauszufinden, was ich möchte, obwohl vielleicht weiß ich das auch, aber das nach außen hin zu tragen, ist halt eine andere Situation und ich glaube, wenn wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, wenn wir uns nicht selber die Zeit mit uns selber nehmen, wie können wir dann unsere beste Freundin sein? Wie können wir von jemand anderen verlangen, zu wissen, wie es uns geht, zu wissen, was wir brauchen, was wir wollen, wenn wir es selber nicht mehr können? Deswegen, es ist mein Mindset gerade und ich versuche euch das irgendwie näher zu bringen. Versucht einfach herauszufinden, was euch gut tut, was ihr braucht, was ihr nicht mehr braucht. Und so kann man, glaube ich, auch besser mit Leuten kommunizieren und auch über seinen Schatten springen. Ne? Es war genauso wie dieses Beispiel, was ich mal gegeben hatte mit der Busfahrt. Ja, mir sieht keiner an, wie schwer krank ich bin, der Oma im Krückstock schon. Ne? Frag einfach, hey, ich bin Krebspatient oder hey, mir geht's heute nicht so gut. Wäre es möglich, dass ich mich hinsetzen kann, dass ich statt du den Platz behalten kann? Oder wenn dich jemand fragt und du sitzt gerade, hey, darf ich bitte deinen Platz haben? Dass du dann sagst so, ey, mir geht's heute wirklich schlecht, ich würde gerade gerne sitzen bleiben, weil mir zitterig ist, weil ich Nebenwirkungen habe. Ich weiß, mir sieht man meine Krankheit nicht an, aber einfach offen und ehrlich kommunizieren. Und dann kriegt wahrscheinlich der Nachbar das mit, neben dem du gerade sitzt und der steht dann freiwillig auf. Ne? Ich hatte auch so eine Bussituation und ich hing da, das war nach dem Schminkseminar. Da bin ich mit der Bahn gefahren, weil mit dem Auto ging ja nicht und das wäre auch viel zu weit gewesen mit dem Auto. Bin ich mit der Bahn gefahren und es war brechend voll und ich stand da und dachte mir so zum ersten Mal, ich hatte keine Kraft mehr, ne? Ich stand an dieser Stange und dachte mir, nee. Und dann bietet ein Mann einem anderen Mann seinen Platz an. Dachte mir so, nein, ich will diesen Platz haben. Ich dachte das wirklich zum allerersten Mal. Ne? Ich so, nee, ich will diesen Platz haben. Ich brauche diesen Platz. Warum bietet er jetzt diesem Mann diesen Platz an und ich nicht? Dieser Mann war halt etwas übergewichtiger und er sah halt, es soll nicht negativ klingen, aber er sah halt hilfsbedürftiger aus als ich in dem Moment. Ich meine, ich kam vom Schminkseminar, hatte ein freshes Make-up drauf, ne, und sah jetzt nicht krank aus mit meiner Schleife auf dem Kopf. Und danach sah dieser Mann mich, er hat mir ins Gesicht geguckt und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig interpretiert habe oder nicht. Ich hing da an dieser Stange und bin schon so halb eingeknickt mit meinen Beinchen. Und ich glaube, er hatte dann diesen Mann angeguckt, im Wechsel denn mich. Und ich glaube, er dachte in dem Moment, oh, verdammt, ich habe der falschen Person diesen Platz angeboten. Ne? Ja, aber im Endeffekt, ich habe es geschafft. Ich stand, ich hätte ja auch einfach meinen Mund aufmachen können. Ich hätte sagen können, hey, ich brauche Hilfe. Steht jetzt hier bitte einer auf, damit ich mich auf meine 4 Buchstaben setzen kann. Nein, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und Humor hin oder her. Jedem darf es schlecht gehen, egal ob du ein gesunder, fitter Mensch bist. Jeder hat mal seine Tage, wo es einem nicht gut geht, und um Hilfe bitten ist nicht schlimm. Denk daran, was kann euch im schlimmsten Fall passieren? Ein Nein. Und ein Nein ist kein schlimmes Wort. Ne? Und ihr dürft auch das Wort Nein benutzen. Wenn ihr sagt, nö, ich möchte hier nicht aufstehen, ich möchte hier sitzen bleiben mit meinem dicken Boppels, dann ist das auch dein gutes Recht. Ne? Dann fragt man halt den Nächsten. So, jetzt kommen wir zum Rückblick auf die alte Folge, auf die Sicht von heute und auf eure Kommentare. Im letzten Kapitel redeten wir darüber, ja, über unsere Schützlinge, über die kleinsten Männchen von uns, und zwar unsere Kinder. Wir müssen sie beschützen. Das denken wir jedenfalls, oder? Oder reicht es nicht einfach, für sie da zu sein, ihnen die Hand zu reichen und zu sagen, hey, du schaffst das, ich bin da. Wenn sie hoch hinausklettern wollen, sagen wir aus Angst, nein, nein, du kletterst da nicht rauf. Aber was wäre, wenn wir einfach sagen würden, ja, du schaffst das, und wenn nicht, hier ist meine Hand, ich reiche sie dir, ich bin für dich da. Katrin hat uns im letzten Kapitel Meine Kinder, kleine Kinder ihre Sichtweise der Krankheit erzählt und wie sie als alleinerziehende Mama in diese Rolle hineingeschlüpft ist, wie sie mit der Krankheit umgegangen ist und wie sie mit der Ernährung diese Krankheit kompensiert hat. In der letzten Folge ging es um die verschiedenen Rollenverteilungen. Man ist Mama, man ist Schwester, man ist Tochter. Doch welche Rolle wir auch einnehmen, du bist immer noch der Mensch, auch ohne Brüste, ohne Haare. Wenn du dich selber wiedererkennst, kannst du dein Leben versuchen, weiterhin so zu gestalten, wie dir es möglich ist. Was kommt zu guter Letzt im heutigen Kapitel? Die Tipps und Tricks.
Tipp des heutigen Kapitels.
Ja, Helferlis im Alltag sind immer gut. Meine persönlichen Helferlis könnt ihr auf Instagram entdecken. Mein Instagram-Kanal findet ihr auch auf die Shownotes, in den Shownotes. Mein Thema oder mein absolutes Hassthema ist Wäsche. Ich war immer sehr ordentlich, ich bleibe immer sehr ordentlich, doch Wäsche einfach für 4 Personen hat mich und meinen normalen Alltag komplett belastet. Und jetzt während dieser Krebszeit ist diese Belastung einfach noch so, so viel höher, weil ich mir so denke, ihr habt es im letzten Kapitel mitgekriegt, dieses Piepen von dieser Waschmaschine, das macht mich aggressiv. Und ja, heute dachte ich mir, vor der Aufnahme sah ich so diesen Wäscheberg und dachte mir, nein, du bleibst jetzt da und ich lasse dich heute nicht piepen. Nicht während meiner Aufnahme. Ich lerne nämlich auch dazu. Und ich dachte mir, nee, vor der Zweiterkrankung, ich brauche irgendwas, was mir hilft, diesen Alltag mit dieser ganzen Wäsche auch während der Chemotherapie irgendwie zu bewerkstelligen. Also habe ich mir 4 große Körbe beschafft. 4 für jede Person eine, und dachte mir, okay, Wäsche waschen ist ja nicht so schwer für die Männer da draußen. Man macht die Wäsche in die Waschmaschine, sortiert sie vorher farblich ein bisschen, sucht sich das passende Programm aus, Waschmittel nicht vergessen, und dann wird sie angemacht und dann, ja, kommt irgendwann dieses lästige Piepen. Wir haben einen Trockner, der wird durch unsere Solaranlage bedient. Für alle, die jetzt schimpfen, dass es nicht so umweltfreundlich ist, so viel Energie kostet. Und dieser Trockner, der hilft halt wirklich schnell zu waschen und nicht dieses Aufhängen und Abhängen. Klar gibt es immer einzelne Teile, die man nicht im Trockner werfen kann, aber dann kommen die Körbe zum Einsatz. Ich dachte mir, nee, also Wäsche waschen an sich ist ja einfach, aber dieses Sortieren, Zusammenlegen, ich kann das während dieser Chemo-Zeit nicht. Auf jeden Fall in der Chemo-Woche nicht. Und Ja, wenn der Trockner fertig gepiept hat oder die Wäsche trocken war, konnte ich sie einfach in diese Körbe verteilen. Also sprich, die Sachen von meinem Mann habe ich in den Korb von meinem Mann gepackt und so weiter und so fort. Und wenn dann meine Kinder morgens ankamen und meinten, ah, ihr Lieblings-T-Shirt ist aber nicht da, kann ich sagen, ja, gar kein Problem, ich habe es gewaschen und es liegt unten in dem Körbchen. Schau doch da mal rein. Und es ist nicht so von wegen, ich habe es nicht geschafft, die Wäsche wegzuräumen, die Wäsche zu waschen und die ganzen Körbe müssen einmal durchgewühlt werden. Nein, die Kinder können so selbstständig ihr Körbchen nehmen und ihre Sachen verräumen. Wenn die Kinder meckern, dann sage ich, alles klar, nehmt euer Körbchen, räumt euren Schrank selber ein. Hat mein Großer einmal gemacht, danach meinte er, Mama, das ist ja richtig anstrengend. Und ich so, ja, und ich muss das mal viel machen, jetzt weißt du mal, wie es deiner Mami geht, ne? Und ja, jetzt hat er Verständnis dafür und sagt so, hey, ich gehe an mein Körbchen ran, mal gucken, ob da mein Lieblings-T-Shirt oder Schlüppi oder seine Lieblingssocken drinne sind, ne? Und alle Bedürfnisse sind abgedeckt. Also das ist wirklich mein größter Helferli-Tipp im Alltag. Was habt ihr noch für Helferli-Tipps? Was habe ich noch für Helferlis? Ich habe damals, als der Erste geboren worden ist, und ich bin ja schnell wieder arbeiten gegangen, mein Mann hatte mehr Elternzeit als ich, ja, das soll es auch geben, dachte ich, wie läuft denn mein Kind rum? Also so ein kunterbuntes Shirt mit einer gepunkteten bunten Hose. Ich so, nee, wie sieht denn mein Kind aus? Ich glaube, viele Mamis können da mitfühlen. Und mein Mann meinte so, ja, tut mir leid, Schatz, ich kann es einfach nicht. Kannst du mir nicht Outfits einfach zusammenstellen? Und jetzt, die Kinder haben ja noch diese kleinen Bügelchen. So, hänge ich ein Oberteil drüber und die passende Hose einfach da dran und schwuppdiwupps stehen die Outfits, sie hängen an ihren Bügeln und die Kinder können sich einfach mittlerweile, oder der Mann, wenn man selber nicht kann, die passenden Outfits einfach rausnehmen. Dann guckst du, hey, welches Oberteil gefällt mir? Ah, ja, heute das Mintgrüne mit dem süßen Koala-Bärchen drauf und dann zieht man sich das raus, nimmt die Sachen vom Bügel und du musst dir nur noch Socken und Schlüppi dazu nehmen und schwuppdiwupp ist das Outfit fertig und dein Kind kann auf die Straße gehen und sieht nicht aus wie so ein kleiner Clown. Na, also jetzt nichts dagegen, die ihre Kinder kunterbunt anziehen. Ich find's super. Ich habe so ein kleines Teufelchen in mir, was so denkt, so dieser Perfektionismus, ne? Mittlerweile ist der Große ja auch so, dass er sagt, nee, er möchte seine rosa Hose mit dem blauen Shirt anziehen. Und ich denke mir so, du hast doch das perfekte T-Shirt dazu. Warum ziehst du das nicht an? Aber ich sage, okay, Perfektionismus, ich schiebe dich weiter nach hinten. Ja, Schatz, du siehst toll aus, du siehst wundervoll aus, du hast einen super Stil. Das ist, glaube ich, der einzige Part, wo ich sage, Lügen sind erlaubt. Mein kleiner Schatz, wenn du das später einmal hörst, ich liebe dich trotzdem auch mit deinen tollen, kunterbunten Outfits. Ja, nein, Kinder muss man lieben, hat man gesagt, oder? So, das sind meine kleinen Helferlis. Teilt mir gerne eure Helferlis, kann ich sie im Rückblick auf die nächste Folge abspielen oder euch davon berichten, sagen wir es mal so, abspielen klingt ja so, als würde ich einfach einen Knopf drücken und so einfach geht ein Podcast einfach nicht.
Infos zur nächsten Folge.
Ja, zur Vorschau. In 2 Wochen gibt es die Folge 10 für euch. 10 Folgen habe ich schon und ihr fragt und fragt. Ich liebe es auf Instagram. Aber ich dachte, ich packe eure Fragen einfach mal in ein Kapitel. Denn es geht ja nicht nur um mich, es geht um euch. Und eure Wünsche und eure Fragen sollen, ja, beantwortet werden. Also, wenn ihr noch Fragen habt, folgt mir gern auf Instagram, Cancer Traveler, ich bin nicht nur ein Kapitel. Da könnt ihr mir eure Fragen stellen und abonniert diesen Kanal, damit ihr in 2 Wochen mehr über mich, über euer persönliches Kapitel erfahrt, denn wir alle sind nicht nur ein Kapitel. Ciao Kakao, sag ich hier mit lustvoller Stimme einen Tag nach der Immuntherapie. Mir geht's blenden und gleich falle ich wieder ins Bett für euch. Ich hab euch lieb, auch wenn ich euch nicht kenne, darf ich trotzdem positive Gefühle für euch haben. Denn ihr tut mir gut. Ich hoffe, ich tue euch auch gut. Und wir hören uns in 2 Wochen mit euren persönlichen Fragen wieder. Bis dann. Ich sag Tschüsselü.